hij had ik had de jeep.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Alte Fremde, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hello, und die Folge heißt dieses Mal, lohnen sich Kinder überhaupt?
Nein, nicht wirklich.
Doch.
Du hast jetzt nicht für den Titel entschieden. Das war nur ein Scherz von mir.
Ja doch, wir müssen das machen. Du, by the way, bevor wir dazu kommen, letztens ruft mich meine Ex-Freundin so an, richtig in Panik.
Welche?
Und meint so, jemand hat bei uns an die Häuserwand den Namen unserer Tochter gesprüht, Lilla. An unser Haus.
Hat sie sich vielleicht verlesen und da stand Lila mit lila Schrift?
Nein, es stand da Lila.
Wirklich?
Und da denke ich mir, what the fuck ist los mit den Leuten?
Und einfach nur, in welcher Farbe?
I don't know, ich habe nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt.
Und einfach nur geschrieben oder noch was dazu? Gemalt oder so?
Nicht jetzt noch irgendwie eine Person, die an einem Geigen hängt oder so.
Oder in Rot, so mit Blutstropfen.
Aber ey, ganz ehrlich, wie abgefuckt ist sowas?
Spooky enough.
Aber, ich meine, kann ein krasser Zufall sein?
Aber deswegen habe ich gleich gefragt, ob da vielleicht lila stand, dass vielleicht jemand irgendwie krass auf lila steht.
Ich frage mich, was mit manchen Leuten los ist. Was muss in dir vorgehen, dass du irgendwo vorbeifährst, dir eine Sprühdose schnappst?
Die hat er sich ja vorher schon gekauft, ganz bewusst und mit dem Ziel, ich schreibe.
Oder die.
Oder die.
Man weiß es nicht.
Vielleicht war es auch ein Kind.
Vielleicht war es auch ein Kind, ein Sprüherkind, ein Graffiti-Kind.
So ein kleines Achtjähriges.
Was geht in einem vor, wenn man sowas macht?
Also wenn wir davon ausgehen, dass es jemand ist, der das gemacht hat, weil er weiß, dass dort Lilla wohnt.
Was geht in einem vor dann?
Es hört sich für ein bisschen für mich an, so guck mal, ich bin hier, ich reviere mein Markier. Also ich finde spooky.
Was würdest du machen, wenn du so eine Person auf frischer Tat ertappen würdest?
Wird man
gerade noch so das X sprüht die bei dir an die Häuser.
Wird man dauerhaft blind, wenn man einen mit einer Sprühdose in die offenen Augen sprüht?
Ich weiß es nicht.
Also ist eine gute Frage, was würde ich machen? Was würde ich machen, wenn...
Hey, lass uns bitte einmal reingehen und das Gespräch suchen.
Ich würde ihn natürlich auf jeden Fall ansprechen, aber Ich kann es da nicht weiter konstruieren, weil ich nicht weiß, was aus dem herauskommen wird. Weil was wird derjenige sagen?
Mein Mann, der mich spottet, steht genau 3 Meter weiter und der ist schon hinter dir mit dem Skateboard im Auto.
Also ich meine, wird er sagen, ja, er war aus Versehen oder nein, ich wollte nur mal...
Ich bin Legastheniker, ich wusste nicht, wie man lila schreibt.
Ich wusste nicht, wie man lila schreibt, genau. Eigentlich wollte ich den Refrain von Lila Wolken von Materia ranschreiben, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Lila du hast Wolken. Mich erwischt.
Yes. Du, andere Sache. Ich war gestern bei meiner Schwester und meine Schwester meinte, sie muss mir eine Geschichte erzählen. Meine Schwester erzählt mir die Sachen immer auf Englisch, wenn die Kinder dabei sind, dass sie es nicht mit.
Ah, das ist so ein krasses Bescheuerter.
Ich habe es früher bei meinen Eltern schon gehasst, wenn die das gemacht haben. Aber die konnten zum Glück so schlecht Englisch, dass sie das irgendwann aufgegeben haben.
Aber spricht deine Schwester gutes Englisch oder ist es auch so ein, hey, nee, I
Amerika.
Have to tell you a story.
Yes, I'm listening right now.
Und dann zwischendurch so ein paar deutsche Wörter mit rein.
Nee, die spricht ganz gut Englisch. Also, die spricht okay Englisch. Also sie hat ein Jahr in Amerika gelebt, aber ich kann mich mit ihr so verständigen, dass ihre Tochter es nicht versteht.
Ich habe ja mal ein Praktikum in der Kita gemacht und da wurde das halt auch angewandt, diese Technik. Ich konnte mich nie richtig beherrschen, weil alle halt so schlechtes Englisch gesprochen haben. Und vor allem die alten Erzieherinnen.
Die hätten besser auf Russisch geantwortet.
Und dann ist dann irgendwann auch so ein Running Gag draus geworden, dass man halt gerade mit denen so getan hat, als wäre jetzt was ganz Wichtiges zu besprechen. Und hat dann auf Englisch. Und dann ging es eigentlich nur ums Mittagessen.
Man holt sich schon so seine kleinen Freuden im Leben. Es ist dann letzten Endes rausgekommen, dass meine kleine Nichte zur Schulleitung musste, weil sie was gemacht hatte.
Wie alt ist deine Nichte?
7 Jahre.
Mhm.
Und sie hat die Mutter eines Klassenkameraden fettes Schwein getan. Und ich war total erschrocken, als ich das gehört habe.
Was hat dir deine Schwester gesagt? Auf Englisch?
Fat Pig. Und ich habe mich gefragt, wie kommt sie da drauf? Also mal abgesehen, dass sie wirklich sehr korpulent ist, die Frau.
Ich wollte gerade fragen, war sie denn auch?
Die hat bei einer Elternversammlung gesagt, dass die Kinder doch einmal die Woche sündigen sollten und in der Schulkantine Pommes und Burger angeboten werden sollen. Meine Schwester wollte das halt nicht. Und die so, ja, das muss man jetzt auch mal den Kindern erlauben. Ich finde es schon ganz schön mutig, als sehr korpulente Frau, das so bei so einer Veranstaltung zu sagen.
Gab es da kein Fat-Shaming direkt auf der Veranstaltung?
Überhaupt nicht.
Dass alle gesagt, irgendeiner aufgestanden ist und...
Ist klar, dass du das sagst!
Hast du dich mal selber angeguckt?
Ich war total verwundert, von wem sie das hat. Und das Krasseste ist, die dicke Mutter ist in die Schule gekommen noch und hat meine Nichte während des Unterrichts rausgezogen, um mit ihr vor der Tür zu sprechen.
Was?
Ich dachte, was geht mit ihr ab, ey? Also, ich finde es natürlich nicht in Ordnung, dass sie die Mutter fettes Schwein nennt.
Nein.
Also, das geht nicht.
Nein.
Keine Frage. Aber was ebenso aber wenig
ich
geht.
Ich muss leider sagen, wenn ich meine Tochter dabei erwischen würde, wenn sie eine korpulente Mutter, die sich vielleicht auch gerade so in dieses Klischee begibt, dass sie auch diese Sachen anbringt, wie es gibt Pommes und es gibt Nuggets und hier hast du mal was Süßes. Fettes, was hat der da? Fettes Schwein?
Das geht nicht, Mann, die 7 Jahre.
Ja, aber ich finde es irgendwie auch, das kommt ja so aus einer inneren Ehrlichkeit heraus. Also,
weiß ich nicht.
Doch, bei Kindern, wenn die Schimpfwörter
sagen. Die wollte einfach den anderen Jungen halt.
Meinst du?
Ja,
ich denke,
beleidigen.
Ich glaube, es kommt aus einer inneren
Ehrlichkeit. Aber ich frage mich, was geht da in einem vor, wenn man sich berufen fühlt, dann zu Hause oder wo sie auch immer gerade war, aufzustehen und zu sagen, ich fahre in die Schule, um dieses kleine 7-jährige Mädchen zur Rede zu stellen, weil sie über meinen Sohn mir mitteilen lassen hat, dass ich ein fettes Schwein bin. Ich hätte überhaupt nicht die Motivation dazu. Ich denke mir so, ey, dann macht ihr das halt. Würdest du in die Schule fahren, wenn dich jemand fettes Schwein nennt und sagen, hey, ich muss mit dem Kind persönlich reden?
Nee, nein. Ich würde auf jeden Fall den Weg zu den Eltern suchen und dann gemeinsam mit beiden Kindern sprechen, wenn mir das ein Anliegen wäre, bei einer anderen Sache, nicht bei sowas.
Und vor allem finde ich es von der Lehrerin krass,
eine Frechheit,
das stimmt, ja. Das Kind rauszulassen und dann Maßregeln.
Das ist eigentlich ein Unding.
Das ist, geht, glaube ich, rechtlich auch nicht. Das darf man nicht machen.
Vor allem, wie mit welcher Zukunft?
Sie hören von meinem Anwalt.
Wie ist das abgelaufen? Ist die Mutter da angekommen und hat gesagt, ich muss mal mit der anderen Tochter sprechen, weil sie mich beleidigt hat? Oder hat sie sich einen anderen Vorwand genommen?
Nee, nee. Genau so.
Jetzt würde ich spätestens zu der Mutter fahren. Zu dem fetten Schwein fahren. Mit Pommes und Chicken Nuggets.
Nein, also.
Nein, aber also ich würde jetzt definitiv zu der Mutter fahren und mit sie zur Rede stellen, was das soll. Und dass sie in Zukunft, wenn sie mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn reden will, gefälligst erst über mich gehen soll oder über uns. Also da würde ich auf jeden Fall klare Worte finden. Und auch mit der Lehrerin würde ich auch ins Gespräch gehen. Das geht überhaupt nicht.
Natürlich nicht.
Hat deine Schwester das gemacht? Hat die mit der Lehrerin geredet?
Nee, das war ihr gar nicht so bewusst. Ich habe jetzt gesagt, du, das kann die nicht bringen. Also es kann die schon bringen, aber genau einmal nur.
Ja. Was passiert dann in deiner Welt?
Du weißt, also in meiner Welt ist eine Welt der Zerstörung.
Da auf jeden Fall steht nicht der Kindername von ihren Kindern bei ihr an der Hauswand, sondern was anderes.
Okay, genug davon. Kommen wir zu der Frage, ob sich Kinder überhaupt lohnen. Beziehungsweise die Folge könnte auch heißen, die falsche Entscheidung. An dieser Stelle eine kleine Werbung für unser Lieblingsurlaubsland, Tirol. Und ist dir mal aufgefallen, lieber Max, dass du ganz, ganz wenig Tiroler irgendwo im Ausland im Urlaub triffst?
Ja, natürlich treffe ich die nicht im Ausland.
Und ich habe ja ganz viele Kumpels, die aus Tirol kommen. Ne? Ja. Die machen immer zu Hause ihre Sachen, so, weil es einfach geil ist. Die sind im Sommer in den krassen Seen, die haben die krassesten Seen, die gehen Bergsteigen, die gehen Mountainbiken und machen da auch mit ihrer Familie Urlaub und es ist immer ein Abenteuer. Tirol ist einfach so geil, also ich bin ein Riesenfan, man kann da abschalten in der Natur und die Natur ist so kraftvoll, Zeit mit der Familie und wenn du Zeit mit der Familie in der Natur verbringst, es hat einen anderen Wert irgendwie, das ist so, als ob du so zusammengewürfelt wirst und das merkst du auch bei Kindern, es ist dieses tiefe Durchatmen. So.
Und man kennt Tirol vor allem ja durch den Winterurlaub und ich glaube aber, es ist auch vor allem schön mal zu erleben, wie Tirol sich im Sommer darstellt.
Ultra krass, grüne Wiesen.
Das unterschätzt man immer völlig.
Ich unterschätze es nicht, weil ich da bin. Also ich gehe da wandern, ich habe meinen Paragliding-Schein dort gemacht, ich gehe mit der Familie dorthin. Ich mag die Menschen dort, also ganz viele Betriebe werden ja auch noch familiengeführt und man merkt einfach, die haben so eine richtige krasse Gastfreundschaftlichkeit. Mhm. Und auch so eine Verbundenheit. Und es ist so eine gute Mischung aus Spaß, Sicherheit, Erholung. Man kann wandern, man kann Radfahren, man kann dort alles machen. Und auch die Bauernhöfe dort, ultra schön.
Und man hat in Tirol auch immer das Gefühl, es ist immer gutes Wetter. Weil egal ob gutes oder schlechtes Wetter, man kann immer was machen.
Ja, Tirol, immer für dich da. Alle Infos für euren nächsten Tirol-Urlaub findet ihr in unseren Shownotes.
Und auf tirol.at.
Oh, ich will auch wieder hin, ich merke es richtig. Mir ist aufgefallen, du bist jetzt gerade aus dem Urlaub wiedergekommen, dass du mit nicht so einer schönen Geschichte wiedergekommen bist. Mm-mm. Und ich das erste Mal innerlich nicht das Berufliche über deine Kinder gestellt habe.
Was dir sehr schwer gefallen ist.
Hast du das gedacht?
Nein. Nein. Aber ich dachte schon, als ich dich angerufen habe, mal sehen, wie du reagierst. Und es muss schon was Wichtiges sein. Und nicht nur ein, oh ja, sie hat jetzt halt Fieber, ist halt nicht so schlimm.
Ja, wir zeichnen ein neues 1Live-Format auf. Das wird so ein Beratungsformat sein, weil wir so viele Hörermails bekommen, worüber wir uns auch freuen, by the way. Mhm. Also wirklich freuen. Mhm. Das Wichtigste, und das ist wirklich was Psychologisches, was man niemals machen sollte, ist einen Gedanken in seinem Kopf gefangen halten. Und darum ist es gut, das rauszulassen, auch wenn es eine Hörermail ist, die vielleicht nicht beantwortet wird und nur gelesen wird. Und wir haben uns gedacht, hey, diese Hörermails können wir doch anders verarbeiten, indem wir mit den Menschen Feedback halten, die uns geschrieben haben und fragen, wollt ihr Teil eines neuen Formats sein? Und dieses Format entsteht bei 1Live mit 1Live zusammen. Das wird ein Call-In-Format, wo ihr per Videocall reinkommen könnt und wir gucken, wie wir eure Themen lösen. Manchmal soll es auch einfach lustig werden. So, und dieses Format zeichnen wir jetzt auf und jetzt ist deine Tochter krank geworden.
Ja, sie ist ja noch nicht so richtig krank geworden. Also eigentlich hat sie am Wochenende, als wir zusammen vor dem Fernseher beide in kurzer Hose irgendein komisches Tanzvideo uns angeguckt haben, weil sie unbedingt tanzen wollte. Und ich habe dann von so einer, was ich übrigens auch passt zu deiner Geschichte am Anfang, etwas skurril fand. Und zwar war das so ein, glaube ich, ein Fitnessvideo für adipöse Kinder, getarnt als lustiges Tanzvideo. Und zwar war, wie ich drauf gekommen bin, war, dass da so eine Frau war, die sagt, ja, wir machen heute unseren tollen Tanzkurs. Und im Hintergrund waren so wie bei so einem richtigen Erwachsenen-Fitnessstudio zwei Freiwillige, die mitgemacht haben. So kennt man ja von diesen Fitnessvideos, wo so zwei, die irgendwie bei dem Training mit dabei sind, nicht ganz so gut sind wie die Trainerin, aber fast genauso gut. Und bei diesem Video waren zwei adipöse kleine Kinder dabei, die im Hintergrund die Bewegung mitgemacht haben. Und die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten wurde nicht getanzt, sondern es waren so kleine versteckte Fitnessübungen. Hm. Und ich habe mich da mit meiner Tochter gesagt, hey, wir müssen uns hier dehnen und irgendwie strecken und so. Und habe immer diese kleinen adipösen Kinder da im Hintergrund gesehen, wie die diese Übung nicht richtig mitmachen konnten. Was läuft doch hier falsch? Naja, irgendwann wurde dann auch getanzt und das Tanzen war dann so da dachte ich auch so, hä? Als das Tanzen anfing, das war viel zu schnell.
Hast du mir Braten gerochen?
Der Beat war viel zu schnell für die Kinder und wenn die adipösen Kinder schon im Vorfeld diese Dehnübung nicht richtig mitmachen können, sind die bei dem Tanzen komplett ausgestiegen. Und da ist auch meine Tochter ausgeschieden, meinte, das ist blöd. Ja, war auch extrem blöd, weil irgendwie...
Aber du bist nicht mehr rausgekommen, genau, weil du so hart am Dancen warst.
Irgendwie hat der, ich glaube, die hat zu einem anderen Lied getanzt, als dann der Audio-Ingenieur auf dieses Video gepackt hat. Das hat irgendwie nicht gepasst, ist auch egal. Auf jeden Fall ist mir dann beim Tanzen aufgefallen, dass meine Tochter irgendwie so ein etwas dickeres Knie hat und hat mich dann gewundert und hat meine Freundin geholt und gefragt, guck mal, hier ist irgendwas.
Hast du sie wieder geschlagen?
Genau. Und sie meinte, ach Quatsch, du schon wieder? Und ich so, wieso ich schon wieder? Wir haben uns dann beide das Knie angeguckt und haben dann gesehen, es ist ein bisschen dicker als das andere und so, hatte so, ja, war auch so weich anzufassen, so ein bisschen wie so Wassereinlagerungen oder so.
Ganz kurz mal, wenn du sagst, hier ist irgendwas, dann ist es du schon wieder und wenn sie sagt, hier ist irgendwas, dann, was ist dann?
Was ich immer wieder mal mache, ist so,
der Sicherheit
holen, so kleine Makel, haha, guck mal hier, was eigentlich nicht schön ist. Und ich hatte im Urlaub schon einmal gesagt, was hast du für ein komisches Knie, zu meiner Tochter, 3 Tage vorher. Und da hat meine Freundin schon gesagt, warum sagst du sowas? Und ich dachte auch in dem Moment, hä, warum sage ich denn sowas? War irgendwie gar nicht böse gemeint, aber es ist halt passiert. Und deswegen hatte sie, also meine Freundin, Frau, gesagt, du schon wieder. Und wir haben uns dann die Knie angeguckt, als sie so vor mir stand. Und das eine Knie, wie gesagt, ein bisschen dicker. Und sie hat aber auch keine Schmerzen gehabt, keinen Druckschmerz, keinen Bewegungsschmerz. Sie konnte rennen, springen, alles. Das war für sie alles kein Problem. Und haben dann aber doch gesagt, was machen wir? Fahren wir ins Krankenhaus? War Freitag, weil es war schon am Nachmittag. Ärzte hatten alle mehr oder weniger zu. Wir haben versucht, die anzurufen. Übrigens haben wir dann eine Privatpraxis herausgefunden und gefragt, ob wir dahin können. Und die meinten, ja klar, wir haben Kapazitäten, aber sie müssen alles selber zahlen. Ich so, ah, was kostet das? Ja, die Untersuchung, die kostet 300 Euro und danach müssen wir halt gucken, wie es weitergeht. Und ich so, kann ich die Sachen danach einreichen? Nein, können sie nicht. Und ich dachte, okay, vielen Dank, auf Wiedersehen. Wir sind dann ins Krankenhaus und das war schon eine beschissene Erfahrung, weil obwohl ich vorher angerufen hatte, was ich immer mache und gefragt habe, hey, ist die Notaufnahme gerade sehr voll? Ist gerade ein Bus reingekommen? Frage ich immer ganz freundlich. Ist gerade ein Bus verunglückt. Kommt immer nicht so gut an. Sie meinte, nein.
Sie sind nicht zum Scherzen aufgelegt.
Sie sind nicht so richtig zum Scherzen aufgelegt in der Notaufnahme. Und sie meinten, nee, gerade geht's. Also wenn sie jetzt direkt kommen, dann wird's schnell gehen. Und wir sind hingefahren und haben natürlich 4 Stunden gewartet, bis wir rangekommen sind. Meine Tochter war am Ende richtig krass genervt. Und sind dann auch nur, geht natürlich nicht oft anders in Krankenhäusern, bei einem Assistenzarzt gelandet, der sehr nett war, der uns aber dann mit einem Kühlungsverband und nach Hause geschickt hat und meinte, ja, kommen Sie morgen Vormittag nochmal vorbei, wenn es nicht weniger geworden ist. Es ist nicht weniger geworden und deswegen sind wir am nächsten Vormittag wieder hingefahren. Und das war eigentlich der Horror für Marie, weil sie auf keinen Fall ins Krankenhaus wollte. Sie hat da schon gesagt, scheiß Krankenhaus, ich will da nicht hin. Und so stark einstehen tut sie sonst oft nicht für ihre Bedürfnisse. Wir versuchen sie oft zu ermutigen, zu sagen, hey, wenn du was nicht willst, dann musst du klar Nein sagen oder klar Ja. Und das
spätestens nach der Pubertät.
Spätestens dann. Und jetzt, hier in der Sache, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, schafft sie das, kann sie das sagen. ich habe sie dann überredet bekommen. Wir haben gesagt, ja, du kannst auf dem Pad einen Film gucken und bla und hier und da. Und wir sind dann hingefahren. Wieder habe ich angerufen und meinte, ist ein Bus reingekommen? Nein, ist kein Bus reingekommen. Und diesmal wird es schneller gehen. Es hat wieder eine Stunde gedauert, was ich nicht verstehe.
Ja gut, eine Stunde ist relativ
Okay. Ich beschwere mich auch jedes Mal und weiß das ganz genau, dass es halt nicht anders geht. Es sind halt oft Notfälle, die drastischer sind. Vor allem, ich habe halt Marie vorher noch gesagt, du, zwei Sachen. Du musst ganz doll weinen und schreien, aua, aua, es tut weh. Damit wir in der Liste nach vorne kommen und nicht als stationärer Fall, als
ambulanter.
Aber sie wollte es nicht machen.
Und dann hast du so richtig eklig gekniffen.
Genau. Papa, nicht Papa. Aua, sollst du sagen. Auf jeden Fall waren wir dann da und wurden dann in die Kinderabteilung dieser Klinik geführt und waren bei einem Chefarzt dieser Klinik, was natürlich schon mal mich etwas erleichtert hat.
Gibt einem sicheres Gefühl, wenn so ein alter Routinier da rankommt, wo jeder Griff am Kinderkörper sitzt.
Und dieser Chefarzt war etwas älter, natürlich. Und ich habe sofort gemerkt, der war wirklich sehr, sehr angenehm in seinem Wesen. Der war extrem ruhig, ganz gefasst. Hat auch gemerkt sofort, dass Marie hat ja sofort protestiert, sobald es nur darum ging, das Knie zu untersuchen. Und es sollte auch gar nichts passieren. Erstmal, er wollte sich nur angucken, wollte sie partout nicht. Es gibt so einen Punkt bei Marie, wenn ich merke, sie ist über diesen Punkt hinaus, dann brauche ich auch gar nicht mehr wirklich viel versuchen mit Reden, sondern dann muss man eigentlich leider sie dazu zwingen, indem man sie festhält und die Untersuchung angeht. Und das wollte der Arzt partout nicht und hat gesagt, ich muss es mir jetzt erstmal gar nicht angucken, ich schreibe jetzt erstmal ein paar Sachen auf und wir gehen dann vielleicht später nochmal drauf ein. Und das war ganz gut, das hat dann doch funktioniert, also er hat mich erstmal davon überzeugt, dass meine blöde Theorie, ich muss mein Kind irgendwann festhalten, wenn es nicht mehr geht, Blödsinn ist.
Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Was macht man ab einem bestimmten Punkt? Ja. Also fixiert man denn sein eigenes Kind, was richtig eklig ist? Ich kann mich noch an ein paar Situationen in meinem Leben erinnern, wo ich als Kind fixiert wurde, zum Beispiel als ich einen Pflaumenkern verschluckt hatte und der Arzt dann mit seinem hässlichen Wurstfinger in meinen Anus eindringen musste und diesen Pflaumenkern rausgeholt hat.
Was, wie ist denn da ein Pflaumenkern? Ist der von oben? Ja, oder
der ist von oben durch. Ja. Ich habe ihn mir jetzt nicht hinten reingesteckt, um mal zu sehen, wie sich's anfühlt.
Warst du damals schon sehr experimentell.
Ja, und der hat sich dann quergestellt in meinem kleinen Kinderpolo, auch als ich zwei war. Und du kannst dir vorstellen, wenn so einer mit so riesen Bauarbeiterpranken hinkommt und dir den Pflaumenkern rausholen
hat. Hat er auch so den Handschuh so gezogen und so
flappen lassen? Damals hat man es ohne Handschuh gemacht, was denkst du denn?
Natürlich.
Da waren die Fingernägel noch nicht mal kurz. Der hat dann da drin rumgewuhlt. Und
ja, sonst kriegt er den Pflaumenkern auch nicht raus.
Ja, ja, genau. Und ich soll richtig geschrien haben, wie der am Spieß und mich gewehrt haben. Ich kann mich noch ganz dunkel erinnern und es ist halt auch nicht so leicht gewesen, den spitz zu stellen, den Pflaumenkern, dass er dann durchs Poloch wieder rauskommt.
Sie haben den Pflaumenkern nicht so krass scharfe Kanten?
Ja, ja. Beinahe wäre es um einen Anus geschehen.
Naja, aber um meine Geschichte weiter zu erzählen, hat dann der nächste Step, er wollte sie dann trotzdem noch weiter untersuchen, weil er sich diese Schwellung am Knie nicht erklären konnte. Er meinte, ist es irgendwie ein Zeckenbiss oder ist es irgendwie ein Insektenbiss gewesen? Ist sie hingefallen? Und all das musste ich mit Nein beantworten. Also klar, sie kann irgendwie hingefallen sein, aber sie hatte vor allem nie irgendwas gesagt. Also es waren nie, keine Schmerzen, hat nicht berichtet, Papa, mein Knie oder irgendeine Wunde oder auch von einem Insektenbiss nichts erzählt.
Hat er dich gefragt, ob du dein Kind geschlagen hast?
Nein, hat er nicht. Aufs Knie.
Sind sie wieder handgreiflich geworden?
War nicht so richtig auf Scherz. Scherz war nicht angelegt. Und er konnte sich aufgrund dieser ganzen Sachen, die ich gesagt habe, diese Schwellung sich auch nicht erklären. Sodass wir dann einen Ultraschall gemacht haben. Dieser war auch für Marie, obwohl es ja nichts Schlimmes ist, nicht einfach. Ich musste mich mit ihr auf die Liege legen.
Dein Bein wurde auch
untersucht. Mein Bein wurde auch untersucht. Und dann hat er noch so einen speziellen Traumaarzt geholt, der auch nicht wusste, der zumindest ein paar Sachen ausschließen konnte, wie dass das Gelenk beschädigt ist, was ja schon mal gut war, dass es irgendwie eine Infektion im Gelenk ist. Und dann sollte noch ein Blutbild gemacht werden. Dann, als ich das schon gehört habe, dachte ich, okay, alles klar, das wird auch nochmal spaßig.
Kinder lieben Nadeln.
Mhm. Es gibt so eine coole Creme, die hat dann die Schwester drauf gemacht, obwohl Marie das nicht wollte. Das kannte ich auch noch nicht. Das hat und macht unser Kinderarzt übrigens nicht. Das ist ein Homöopath, der haut die Nadeln brutal so rein.
Das muss so auch sein.
Und zwar, diese Creme betäubt die Fläche auf der Hand. Und die Kinder spüren dann gar nichts. Sie wollte aber die partout nicht diese Creme drauf haben. Ich habe sie dann überredet bekommen. Zwischendurch immer scheiß Krankenhaus und sie wollte unbedingt gehen. Und
da sehe ich sie ja dich in dieser Aussprache scheiß, weil das sehe ich nicht bei deiner Frau, dass sie so spricht.
Nee, tut sie auch nicht.
Scheiß Krankenhaus könnten deine Wörter sein.
Ja, und sie hat dann dieses mit der Nadel aber echt gut überstanden. Ich habe parallel ein Video angemacht, sie hat anscheinend auch nichts gemerkt. Sie meinte auch nicht, dass es die Nadel wehgetan hat, sondern danach die Schwester, die auf die Stelle gedrückt hat, damit das Blut nicht weiterläuft. Und wir wurden dann nach Hause geschickt und der Arzt meinte, er ruft uns mal an am Nachmittag bezüglich der Bluttests und wenn die nichts zeigen, dann sollen wir erst nächsten Freitag nochmal wiederkommen und hat uns mit Ibuprofen nach Hause geschickt. das Krankenhaus hat dann ewig nicht angerufen. Ich habe dann von mir aus angerufen bei der Notaufnahme, um durchgestellt zu werden, und habe dann gesagt, ja, meine Tochter hatte eine Schwellung am Knie und ich war deswegen heute Morgen beim Arzt, ob sie mich mal in die Kinderabteilung durchstellen könnte.
Ich weiß ganz genau das Bild. Die Schwester so mit den Augen gerollt und so, ja, ja, ich stelle sie mal durch. Und kennst du das, wenn Leute nicht wirklich durchgestellt werden, sondern dann so abgespült sind? So, und dann hat man so im Warteraum das Kichern gehört. Sicher eine Schwellung.
So ähnlich ist es auch verlaufen. Die Schwester hat mich durchgestellt, aber leider falsch. Und ich bin dann in der Gynäkologie gelandet. Hab dann auch der Schwester gesagt, ja, ich habe ja wegen einer Schwellung angerufen, aber es ging hier nicht um mich, sondern um meine Tochter.
Ich habe hier eine ganz große Schwellung. Eigentlich bin ich bei Ihnen goldrichtig.
Oh Gott. Sie konnte mich dann leider nicht in die Kinderabteilung durchstellen. Ich
musste nochmal neu anrufen. Du widerlicher.
Mit meiner Schwellung. Und hab dann nochmal angerufen, wurde dann in die Kinderabteilung durchgestellt. Die meinten dann, alles sei gut, die Bluttests zeigen keine Werte, wir können nächsten Freitag kommen. Also haben wir uns erstmal keine Sorgen gemacht und sind guter Dinge nach Hause gefahren. Marie war dann noch auf dem Geburtstag und am nächsten Morgen um 8.30 Uhr, ziemlich früh, rief dann der Chefarzt von sich aus, ich glaube auch von seinem Privatanschluss, bei mir nochmal.
Großer Fehler.
Ja, habe ich auch gedacht. Und meinte, er hätte sich die ganze Nacht nochmal Sorgen gemacht, Gedanken gemacht und irgendwie lässt ihm das keine Ruhe, weil es so komisch verlaufen ist. Es gibt keine Anzeichen dafür, aber er vermutet, dass es eine Borreliose sei. Und seine Stimme war auch entsprechend ruhig und seine nächsten Sätze waren, ja, er würde gern, dass Marie dann nächste Woche ins Krankenhaus kommt, am Dienstag, wir dann die Stelle punktieren, weitere Untersuchungen machen und sie müsste dann per Infusion eine Woche lang im Krankenhaus liegen und Antibiotika bekommen und sie muss im Krankenhaus bleiben, weil sie während der Zeit beobachtet werden muss. Da wurde mir schon ein bisschen anders, gar nicht so sehr erst wegen dem Krankheitsverlauf, sondern weil ich dachte, oh Gott, wir müssen mit Marie eine Woche ins Krankenhaus und dort auch mit ihr zusammen Zeit verbringen und sie muss dort schlafen. Mir war klar, dass es eine Riesenhürde wird. Ich habe mich dann ein bisschen belesen und dann wurde mir auch komisch zumute, weil ich dann gemerkt habe, dass es nicht eine Sache ist, die unbedingt einfach verlaufen kann. Also es ist halt, gibt zwei unterschiedliche Stadien. Einmal die Krankheit, dass es ein Gelenk betrifft oder im schlimmsten Fall im späteren Verlauf, dass es zu Lähmungen und das Nervenzentrum angegriffen wird.
Mhm.
Das hat uns auf jeden Fall schon sehr zu schaffen gemacht. Also ich bin immer jemand, meine Freundin hat ziemlich runtergerockt den ganzen Tag, aber ich bin ja immer jemand, solange nichts Konkretes ist, bleibe ich auch ruhig und sage, hey, alles wird gut, zurzeit ist alles super, hier geht's gut und ich denke auch, dass es weiterhin so weit sein wird. Und
krasser Chefarzt, by the way, ne?
Super krasser.
Dass er so, ich konnte die Nacht über nicht richtig schlafen und war unruhig und habe darüber nochmal nachgedacht. Definitiv jemand, der seine Arbeit mit nach Hause nimmt.
Und auch gut. Also ich habe auch gedacht, krass.
Hast du ihm das gesagt?
Ja, ja. Ich habe ihm auch schon beim Gehen gesagt, dass ich sehr...
Sie sind ein Guter.
Ich habe gesagt, sie sind ein Guter, genau. Nee, ich habe mich sehr bedankt und meinte, sie machen jetzt wirklich sehr gute Arbeit. Sie war sehr angenehm. Vielen Dank. Und ich glaube, dass es wirklich jemand ist, der nicht einfach nur so ein Fall von Fall zu Fall zu Fall rennt. Und ich denke, so mit Mitte, Ende 50 kann es einem Arzt...
Das ist mal so ein Pharma-Routinier.
Ja, genau. Schon passiert, dass man sagt, ja komm, es passiert. Ich habe 90% der Fälle verlaufen eh harmlos und ich schicke die einfach nach Hause mit Antibiotika.
Und jetzt ein Kind mehr oder weniger von der Klinge springt, ist jetzt auch egal.
Genau,
und das, ja, und das auch zu sagen, finde ich mega wichtig.
Genau, und ich bin mir sicher, in einem anderen Krankenhaus hätten wir keinen Anruf bekommen. Der hätte uns nach Hause geschickt, hätte gesagt, kommen Sie am Freitag nochmal wieder. Und wie es so ist, ne, ich bin dankbar jetzt im Unglück dafür, dass wir so einen Arzt gefunden haben, der sich wirklich so sehr damit beschäftigt und auch weitere Diagnostiken angehen will, der auch sich gesagt hat, Marie ist so ein starkes Kind oder so ein eigenwilliges Kind. Er will auch gucken, dass er Schwestern und Ärzte bereitstellt oder beziehungsweise Zugriff auf die hat, die dann Dienst haben, die auch gut mit Kindern können. Er meint, es gibt auch andere Ärzte, gerade so Traumaärzte, die auch gut sind, aber die halt eher ein bisschen roher sind vom Fach.
Mhm.
Und ja, und es steht jetzt diese Woche an. Wir sind gerade am Rotieren, wie wir die Woche geplant bekommen. Also einer von uns, meiner Frau und ich, muss immer im Krankenhaus bleiben und wird dort übernachten. Der andere wird dann mit Felix nach Hause fahren und dort mit ihm übernachten. Es wird auf jeden Fall, ist wie so ein kleines Erdbeben in der Familie gerade. Also so, und ich musste sofort dran denken, wenn man so Geschichten hört von so Familien, die, wo irgendwie das Kind Krebs hat, schon Chemotherapie macht oder irgendwelche krassen Sachen und man das so nur so, ach ja, ist halt schlimm und so. Und ich kriege jetzt so einen ganz kleinen Mini-Eindruck davon. Und für mich ist das schon der Horror.
Ja, du hast dich auch krass gedämpft dann von der Stimme.
Ja.
Und also merkt man, dass dir das nahe geht und dass du traurig bist.
Ja. Und ich gehe davon aus, dass alles gut wird. Also wir hatten mit Marie schon so zwei Geschichten. Wir hatten damals vor Ewigkeiten einen Herzfehler. Verdacht bei ihr, wo wir auch beide Panik geschoben haben und ich auch gesagt habe, ey, bevor die Diagnose nicht steht, brauchen wir keine Panik machen, sie ist gesund.
Ja, das ist aber immer leichter gesagt als getan. Ne?
Ja, es geht, also ich finde, bei mir geht's. Meiner Freundin fällt es viel, viel schwerer.
Das ist Gedankenhygiene, aber wie machst du das, wenn du sagst, keine Panik, bevor nicht wirklich die Diagnose steht? Also wie machst du das praktisch gesehen jetzt? Weil ich meine, man hat ja tausend Situationen, über die man sich in der Zukunft Sorgen macht. Verliere ich meinen Job, wenn ich das und das sage? Geht die Freundschaft kaputt, wenn ich ihr das und das Klartext mal unterbreite?
Also wirklich, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, durch meine langjährige Arbeit in der Jugendhilfe, dass sich bei mir so ein Modus eingestellt hat, dass man bestimmte Dinge einfach nicht beeinflussen kann. Also ich habe viel Missbrauchserfahrungen bei Kindern erlebt und auch schwere oder Situationen im Alltag mit denen, wo die sich einfach verhalten haben und man konnte nichts dagegen tun und man hat gesehen, wie die gegen die Wand rennen und ins offene Messer und ihr Leben gerade hier zerstören in dieser Gruppe oder in dieser Phase ihres Lebens und bin dann irgendwann in so einen Modus geraten, dass ich bestimmte Dinge gar nicht aufhalten kann und sie erstmal passieren müssen und erst dann kann man aktiv werden. Und jetzt ist es hier auch eine Situation, die mir komplett aus den Händen gerissen wurde, wo ich einfach erstmal gar nichts machen kann, sondern abwarten muss, was passiert, was mir da auch der Arzt am Dienstag sagen wird, welche genauen Schritte jetzt gemacht werden. Also ein paar weiß ich. Also sie wird einmal fixiert, dieses Zeug, was in dem Knie ist, wird rausgeholt und dann untersucht. Und das Antibiotika wird per Infusion gegeben. Und das sind jetzt erstmal die Schritte, die kommen. Diese Borreolis ist halt so, dass erstmal gar nichts wirklich passiert. Man muss es früh erkennen. Ich glaube, wir sind noch im frühen Stadium. Wir sind nicht im frühesten Stadium. Am besten wäre es gewesen, wenn es ein Zeckengebiss gewesen
wäre. Ist auch erstmal nur Verdacht darauf. Ne?
Genau, wir sind und genau, das ist auch noch meine Hoffnung, dass es auch wirklich gar nicht das ist, sondern vielleicht doch irgendwas anderes.
Aber wie geht es jetzt damit, so einen Haufen Antibiotika in deine Tochter reinzupumpen?
Nicht so gut. Also ich habe auch da mich nochmal belesen, gerade weil es ja auch ein hochdosiertes Antibiotika sein wird. Gerade wenn man es per Infusion gibt, geht es mir gar nicht gut. Es gibt nicht wirklich viele Alternativen, außer zu sagen, man vertraut darauf, dass es alles gut wird. Und da tue ich mich ein bisschen schwer, gerade weil das Knie halt auch nicht abschwellen will. Also es ist auch so, dass ich immer morgens aufwache, jetzt nach 3 Tagen und wir messen es morgens und ich denke so, das ist so komisch, es ist wirklich so skurril, dass ich denke, es wird wahrscheinlich doch das sein. Und der Arzt, der ja selber auch sich mit großen Fragezeichen die ganze Nacht um die Ohren geschlagen hat, sich dazu entschieden hat zu sagen, es muss das sein, weil alles andere macht für ihn keinen Sinn. Ich habe zusätzlich noch einen Kumpel angerufen, dessen Schwiegervater ein Chefarzt ist im anderen Bereich, aber sehr gute Kontakte hat und auch der hat nochmal mit einem Kollegen telefoniert und meinten, alles was unser Chefarzt gemacht hat, bei dem wir gerade sind, hätte sein Kollege auch so gemacht. Also ich habe mir indirekt nochmal einen zweiten Rat eingeholt, weil es war mir schon wichtig, bevor man jetzt so eine heftige Behandlung in Anführungszeichen auf ein Kind loslässt.
Und dann hast du dir die Frage gestellt, nach diesem ganzen emotionalen Hin und Her, lohnen sich Kinder überhaupt? Man investiert so viel Liebe da rein und dann sind sie nicht so, dass es wirklich nur positiv ist, was da zurückkommt.
Also es kam schon bei mir so der Gedanke auch, wow, man hat so viel Liebe und Zeit in diese Kinder gesteckt und man kriegt auch so viel zurück und dieser eventuelle Schmerz, der sich dann auftut, wenn was passiert, das ist unbeschreiblich und man ist ohnmächtig. Und dieser Gedanke kam so in der Form jetzt nicht hoch. Es war nicht so dieses Gefühl, oh, lohnen sich Kinder überhaupt? Aber man investiert schon so viel Zeit und Energie und Liebe und kriegt so viel zurück. Und dann ist es irgendwie sehr verletzlich, wenn man merkt, oh Gott, man hat hier ein Wesen vor sich, was so zerbrechlich ist auf der einen Seite. Genauso viel Glück, wie es einem gibt. Genauso schlimm kann es auch werden, wenn es halt eben nicht alles positiv verläuft. Ne? Mhm. Ich meine, du hattest ja eine ähnliche Situation mit deiner Tochter, so mit dieser Damengeschichte, ne? wo du auch dir dachtest, oh Mann, es ist für alle eine Belastung am Ende. Ne? So ein Kind.
Als Kind ist eine Belastung.
Genau. Nein, das Kind ist keine Belastung, aber es ist schon eine belastende Situation für einen, wenn auf einmal das Wichtigste in seinem Leben, nämlich die eigenen Kinder, so einen Schicksalsschlag erleiden und man dann auch als Eltern nur zugucken kann. Ja, am liebsten, und ja, dieser Satz, würdest du Schmerzen für deine Tochter übernehmen? Ja, sofort, ich würde sofort tauschen, klar. Ja. Und es fällt einem auch leichter, ist auch ein egoistischer Gedanke, ne, zu sagen, ich nehme es auf mich, dann fällt es mir leichter, weil dann muss ich diese Gefühle nicht ertragen, die entstehen.
Aber spannend, die Gefühle.
Ja, spannend, das ist das richtige Wort.
Nein, also wir sind unser ganzes Leben damit beschäftigt, negative Gefühle zu vermeiden. Eins, was auf jeden Fall hilft, ist genau das Richtige, was du gerade machst, ist darüber reden. Merkst du schon, wie es ein bisschen leichter ist?
Geht so.
Es hilft auf jeden Fall.
Ja. Mir komischerweise nicht so sehr. Also ja, es hilft einmal darüber zu reden, aber mir hilft.
Du hast zwei Strategien. Die eine Strategie ist nämlich, dich von außen abzuschotten und zu denken, wenn ich nicht darüber spreche, dann wird es verblassen, aber es verblasst nicht.
Nee, mag sein, aber ich habe ja schon darüber gesprochen. Was mir nicht hilft, ist immer und immer wieder darüber sprechen.
Ja.
Ich glaube, viele, wo ich das Gefühl habe, umso mehr, umso besser, ne? Immer nochmal und nochmal und lange und viel. Und ich merke, wenn ich das einmal besprochen habe, mit einer Person oder zwei, und das ist auch nicht so wichtig, ob das jetzt jemand ist, der mir sehr, sehr nahe steht oder...
Kann auch der Taxifahrer auf dem Weg zum Krankenhaus sein.
Am besten ist es wirklich, wenn es dann eine Person ist, die sich auch ein bisschen auskennt in dem Bereich. Also ein Arzt oder jemand, der zumindest sowas schon mal hatte oder damit schon mal beschäftigt hat, dass ich nicht nur so, dass ich nicht 1000 Gegenfragen bekomme. So, ja, und was ist das jetzt genau? Und das, wenn derjenige gar nichts weiß und ich dem alles erklären muss, das nervt mich eher. Sondern ich würde gerne jemanden haben, der Bescheid weiß und die Art der Kommunikation sehr zusammengerafft ist.
Man konzentriert sich auf das Wesentliche.
Ja, genau. Und nicht so viel drumherum. Da ist meine Frau zum Beispiel ganz anders. Die will am liebsten lange und viel darüber reden. Ja.
Ja, jeder verarbeitet das anders, so eine Situation, ne?
Ja.
Und es ist total interessant, in Krisensituationen lernen wir uns ja richtig kennen, ne? Also das ist es. Wir lernen uns als Mensch kennen und wissen, wo wir stehen und wer wir sind. Das finde ich immer so spannend bei Freunden von meinem Vater, die so spirituell so erleuchtet sind schon. Und dann kommt eine Riesenkrise und dann merkst du, wo stehen die wirklich? Also ich will ja nicht schadenfroh sein oder so.
Wenn dann einer, nein.
Aber das testet einen richtig krass.
Ja.
Ich bin nicht schadenfroh, aber ich finde es trotzdem spannend, wo stehen die da. Ich merke auf jeden Fall, dass dich das sehr berührt und was ich schön finde daran ist, dass es am Ende die Liebe zu deinen Kindern zeigt, zu deiner Tochter, die Verbindung, die ihr beide habt und wie wichtig sie dir als Mensch geworden ist seit ihrer Geburt über die Jahre und dass das was ist, was wächst wahrscheinlich, ne, auch.
Erstaunlich finde ich auch, dass sie sich mich ausgesucht hat. Wir sind ja zweimal ins Krankenhaus gefahren, der mit ihr ins Krankenhaus fahren soll.
Ach wirklich?
Mhm.
Hat sie gesagt,
Papa? Ja, also wir haben sie gefragt, wer soll mit ihr ins Krankenhaus fahren? Du kannst dich entscheiden, keiner ist dir böse. Wir wollen beide mit dir, aber du darfst sie aussuchen, wer. Und sie hat sich beide Male für mich entschieden.
Wow. Und dann kannst du ja eigentlich schon davon ausgehen, dass du einen Raum für sie bereitstellst, wo sie sich sicher fühlt.
Und ja, denke ich auch.
Wo sie auch nicht das Gefühl hat, du übergehst ihre Grenzen und ein Kind spürt sowas sehr intuitiv, ne?
Ja, aber
und du, das ist gut, aber vielleicht hat sie sich auch dich ausgesucht, weil sie gespürt hat, dass ihre Mutter damit überfordert ist.
Natürlich, das ist genau das, was auch gewesen sein wird. Also diese Sicherheit und einen festen Partner dann in so einer Situation zu haben, den hat sie, glaube ich, eher in mir gesehen als in meiner Frau, die bei sowas eher sensibel.
Obwohl, wie ich deine Frau kenne, wenn es so richtig extrem wird, und es um ihre Kinder geht, reißt sich krass zusammen, wenn sie dann alleine wieder ist.
Ja, aber das, man spürt auf allen Ebenen, dass da was im Argen liegt. Ist auch jetzt schon so. Also ich merke schon immer, bestes Beispiel dafür ist, Felix wollte unbedingt in die Kita übers ganze Wochenende und heute Morgen, als meine Frau ihn abgegeben hat, ruft sie mich an, er hat so krass geheult, so hat er noch nie geheult, er wollte partout nicht, er wollte zu Hause bei Mama bleiben. Der spürt es halt auch alles und der spürt vor allem Mamas Unsicherheit und Ängste und das ist eigentlich was Positives. Also ich sehe das als sehr Positives, dass sowohl meine Kinder als auch meine Freundin da so emotional sind bei dem Thema und generell die so ein feines Gespür dafür haben. Aber trotzdem ist es auch bezeichnend, dass Felix jetzt, der eigentlich in die Kita gerannt ist und eigentlich umgekehrt gemeckert hat, wenn er abgeholt wurde. Eigentlich war es so, er hat geheult und geschrien, wenn er abgeholt wurde.
Es ist so krass. Ich glaube, wir unterschätzen es so, wie viel Kinder spüren, ne?
Mhm.
Also wir denken ja immer, nur weil es nicht gesagt wurde, kriegen die das auch nicht mit, ne?
Ja.
Aber ich glaube, Kinder sind viel verbundener mit allem, was auf Schwingungsebenen passiert.
Absolut.
Und kriegen einfach alles mit. Also ich wundere mich manchmal, was Lilla mir so erzählt und ich denke mir, darüber haben wir nie gesprochen. Also wirklich, was sie sich auch merkt und also letztens waren wir bei meinem Opa, ne? Wir haben nicht über Tod gesprochen mit meinem Opa. Mein Opa und meine Oma sind beide weit über 80 und wir haben das Haus verlassen. Und Lilla meinte nur, Opa stirbt bald. Und ich frage mich, ob sie das denn in der Luft riecht.
Das wollte ich jetzt sagen, hier riecht's. Papa, hier riecht's nach Tod.
Super krass. Und also Kinder, und ich bin safe sicher, dass er bald stirbt. Also er wird dieses Jahr noch sterben. Und
was nicht mehr viel lange hin ist.
Nee. Also vielleicht Anfang nächstes Jahr, aber er meinte, er hat noch 6 Monate, dann wird er so alt wie sein Vater. Und das hätte er nie gedacht, das hätte keiner jemals gedacht, denn es ist 88 Jahre und ein paar Monate. Und Kinder kriegen so viel mit auf so vielen Ebenen. Darum können wir eigentlich auch radikal ehrlich sein.
Ja, also es ist mir, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Bis radikal ehrlich sein. Was ich nochmal jetzt auch mitnehme, ist, dass man gar nicht so sehr seine Emotionen verstecken muss, sondern auch direkt sagen kann, wenn man zum Beispiel keinen Bock hat oder wenn einen Sachen stören, nicht zu seinen Kindern, auch zu allen anderen. Also, dass man eigentlich noch viel, viel ehrlicher zu sich und seinen Emotionen stehen kann, weil am Ende, glaube ich, auch das Erwachsene das spüren. Also, wenn Kinder das spüren können und so reagieren und einfach diesen Emotionen dann auch Platz lassen oder Raum geben und sie einfach rauslassen, wie ein Felix, der, obwohl gar nichts ist und alle happy sind, augenscheinlich trotzdem anfängt zu weinen, werden auch Erwachsene, mit denen du dich umgibst, in irgendeiner Form spüren, wenn das nicht in Ordnung ist. Und wir tun aber so, nee, alles cool. Man kann eigentlich, glaube ich, viel, viel radikaler sein und Sachen auch direkt ansprechen und immer wieder versuchen, mit sich und seinen Mitmenschen emotional ehrlich zu sein.
Kinder sind ein Fluss, Erwachsene sind ein Stausee an Emotionen. Mhm. Und ab und zu platzt mal dieser Staudamm. Das ist so krass, ne? Kinder fließen einfach durch, lassen es raus und gucken, wo sind die Sachen, die mich bedrücken, und es fließt in dem Moment ab. Und Erwachsene meinen, dass es zum Erwachsensein dazugehört, ein Staudamm zu sein und die Sachen zu unterdrücken und zurückzuhalten.
Und kontrolliert abzulassen.
Ja, immer dann mal. Oder sie platzen irgendwann. Ja. Und lassen es dann aber unkontrolliert ab.
Ja.
Das gibt es ja auch ganz oft, gerade bei überangepassten Menschen, die immer denken, ist alles okay und es ist ja gar nicht so. Und dann versuchen sie ihr Verhalten zu ändern und auf einmal bricht es aus ihnen heraus. Ja, krass. Ja, ich wünsche dir alles Gute da mit deiner Tochter.
Ich mir auch. Aber das Schlimmste wird sein, überhaupt diese Zeit im Krankenhaus ohne diesen ganzen, was dann diagnostiziert wird. Das ist erstmal an zweiter Stelle, überhaupt Marie vernünftig ins Krankenhaus zu bringen und diese Zeit so zu überstehen, dass sie nicht danach, ja, sie wird auf jeden Fall so ein Mini-Trauma dadurch mitnehmen. Also das Krankenhaus werden danach auf jeden Fall erstmal für sie auf ein
sehr rotes Tuch sein.
So wie bei dir mit der Pflaumerfahrung.
Dicke Männerhände sind auf jeden Fall ein rotes Tuch bei mir. Hey, da muss ich dir mal irgendwann was zu den besten Freundinnen erzählen.
An dieser Stelle eine kleine Werbung, und es ist die ikonische deutsche Marke Bübchen. Und die sind Marktführer in der Kategorie Baby- und Kids-Care. Und jetzt denkt man, nur Babys und Kids mögen die. Aber meistens ist es so, dass wir die Produkte einmal testen dürfen. War bei Bübchen jetzt nicht wirklich nötig, aber die haben uns trotzdem ein Paket geschickt. Und unsere Mitarbeiter haben die aufgemacht und es war sofort alles weg. Ich kam noch nicht mal dazu zu sagen, hey, dürfte ich auch eins ausprobieren? Ich meine, ich brauch's nicht ausprobieren, weil wir es ja auch benutzen. Aber es war krass, wie sehr alle Erwachsenen auch drauf abgehen, ne? Also, ne, Bübchen, ich glaube, jeder kennt Bübchen. Die Forschung aus über 60 Jahren garantiert bei Bübchen Sicherheit und Schutz von Anfang an. Und die sind ja spezialisiert auf die Herstellung von Körperpflegeprodukten für Babys und Kinder.
Und ich erwische mich auch immer wieder dabei, wenn ich mich eincreme, dass ich dann auch die Sachen nutze, die meine Kinder nutzen, weil die sich oft einfach nur gut anfühlen. Besser als die Sachen, die ich als Erwachsener benutzen muss.
Ja, es sind die natürlichen Inhaltsstoffe, ne? Und die reduzieren den Verbrauch an neuen Plastik. Die verzichten vollständig auf Paraffine. Stattdessen verwenden die ausschließlich Öle aus natürlichem Ursprung. Und pflanzliche Öle, das ist ja auch logisch, haben den Vorteil, dass sie die Haut nähren. Also dass wirklich die Haut die besser aufnehmen kann und dass die Haut sich davon die wichtigen Inhaltsstoffe ziehen kann, die sie auch braucht, um diese natürliche Hautbarriere, die wir alle haben, im Idealfall, diese wiederherzustellen. Oder, das kennt man, glaube ich, ganz gut bei Bübchen, der wunde Popo, um die Wundheilung zu fördern. Sanft zur Haut, sanft zur Umwelt, das ist der Leitsatz von Bübchen. Es gibt ein großes Sortiment an Pflegeprodukten, und besonders beliebt bei Kindern ab 3 Jahren sind die Bübchen Kids Pflege- und Badespaßprodukte. Die sind sehr sanft zur Kinderhaut.
Und alle Infos zu Bübchen findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Übrigens habe ich zum Thema emotionale Verarbeitung, weil darum geht es ja bei dir auch im Kern. Also ein Teilaspekt dieser ganzen Geschichte ist, wie gehe ich mit diesen ganzen Emotionen um? Hey, und man muss auch sagen, dir ging es jetzt lange Zeit gut. Sehr, sehr gut.
Genau, das dachte ich gestern auch. Ich dachte,
mir ging es hier ein bisschen zu lange zu gut.
Wirklich, ich dachte, es ist irgendwie so ein Zeichen, weil alles war eigentlich zu perfekt. Also es war alles perfekt. Wenn ich mir mein ganzes Leben angucke, auf allen Bereichen, war es wirklich unglaublich. Also wenn ich auch manchmal meine Familie angeguckt habe, dachte ich so.
Also, dass du nur die eine Frau bimmst.
Ja, okay, das ist das eine. Aber wenn ich mir so, auch wenn wir abends nach so einem Wochenendtag zusammen am Abendbrotstisch saßen, dachte ich so, wow, irgendwie.
Ich warte nur drauf. Fate, ist, don't mal, test me.
Ich, nur mal ganz ehrlich, ich habe wirklich auch gedacht, ich bin ja nicht unbedingt jemand, der so an Karma glaubt, aber so ein bisschen schon. Und ich habe schon gedacht, ist irgendwas gewesen in meinem Leben, um, dass ich das herausgefordert habe? Also ist irgendwie so ein, ja, ich, das ist ein dummer Gedanke, ich weiß, aber es gibt schon so ein bisschen so ein, manchmal glaube ich schon so ein bisschen an ausgleichende Gerechtigkeit, so ein bisschen.
Ja, und okay, was war es denn?
Ja, weiß ich nicht, ich finde nichts, aber es war trotzdem so, es war schon, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass dieser, allein, dass dieser Gedanke kurz entstanden ist, dass ich gedacht habe.
Dass das Universum dich abstraft?
Nicht mich abstraft, sondern einfach ein Gleichgewicht herstellt.
Ein Gleichgewicht, aber für was? Dass du daran gedacht hast, mal eine andere Frau bimsen zu wollen?
Nee, und sagen, nee, ja, okay, nein.
Dafür strafe ich dich ab.
Nein, das doch nicht. Aber ich muss, wie ich habe es ja vorhin kurz erzählt, es gibt ja wirklich Familien, die abgestraft sind, ist ein böses, ein schlimmes Wort, abgestraft, aber die wirklich ein schweres Schicksal haben mit Kindern, die sehr, sehr früh, sehr, sehr schwer erkrankt sind und dafür gar nichts können, wegen Gendefekten oder was auch immer. Und man sieht es von außen und denkt sich, gut, dass es mir nicht so geht. Also ich weiß nicht, ob bei dir das Gefühl entsteht. Bei mir ist es so...
Ey, ich schäme mich krass dafür, aber jedes Mal auf dem Spielplatz, wenn ich sowas sehe, ja, denke ich mir so, wow, ich war letztens im Zoo und da war so ein kleines Kind. Es war wirklich so krass lebendig und es hat einen Gendefekt und ich weiß nicht, ob diese Lebendigkeit aus diesem Gendefekt resultiert hat. Es war nicht nur lebendig, es war jedes Mal, dass es keine Grenzen kannte, ist über den Zaun geklettert, ist da rumgerannt, hat sich jedes Mal einfangen lassen, ist schreiend in seinen Kinderwagen gesetzt worden, hat so lange gestrampelt, bis es wieder raus musste. Zwei Frauen, für die war es ein 24/7-Job. Also waren die Mutter mit ihrer Mutter war da unterwegs und ich musste einfach hinstarren. Und dann meinten die irgendwann, jetzt bist du schon so lebhaft, dass der Mann die ganze Zeit guckt. Ich konnte mich gar nicht beruhigen. Und ich habe halt mit Lilla so am Zaun gestanden und wir haben uns so Sachen angeguckt und geredet so ganz normal. Aber ich war so perplex und dachte mir so, so eine tiefe Dankbarkeit ist mir aufgekommen. Das darf man ja eigentlich nicht.
Nee, aber das ist genau das, was ich meine. Das ist genau dieses Gefühl, dieses, wo ich denke so, puh, ja.
Und ey, ganz ehrlich, für die Eltern ist es auch schön und vielleicht empfinden die eine total schöne Zufriedenheit.
Ja, ich glaube, es passiert.
Wenn die nach so einem Tag erschöpft sind.
Genau. Ich glaube, es passiert was anderes. Ich glaube, man kriegt einen anderen Blick drauf, befasst sich mit dieser neu geschaffenen eigenen Realität und die wird dann zur Normalität. Und das, man sieht es gar nicht mehr so defizitär. Also, es würde auch gar nicht funktionieren.
Klar, natürlich nicht. Also,
ja, genau.
Wie ich auch mein Leben heute anders bewerte, als ich das noch vor 5 Jahren getan hätte. Ja. Das muss auch passieren. Das macht eine gesunde Psyche automatisch. Ja. Sonst drehst du durch.
Klar.
Sonst denkst du dir irgendwann, hey, ich muss das Kind loswerden und das braucht jetzt Betonfüße. Ja, was anderes würde nicht passieren. Und trotzdem stelle ich mir die Frage manchmal, wenn du ein Kind hast, was eine starke Einschränkung hat, würdest du es dir anders wünschen?
In die Situation kann man sich so akut gar nicht reinversetzen, weil keiner wird ja, oder sehr, sehr selten, von jetzt auf gleich in die Situation versetzt, sondern meistens ist es ja ein Werdegang dahin. Also auch ein behindertes Kind, was behindert geboren wird, stimmt nicht ganz, kann auch passieren. Ne? In meiner Familie ist es auch passiert. Das ist dann in der Geburt erst geschädigt worden. Dann ist es natürlich sehr akut und dramatisch, aber ich glaube, bei vielen Situationen ist es so, dass man vorher schon weiß, was kommen wird und sich dann darauf oft einstellen kann, auf diese neue Realität.
Ey, du kannst dich darauf, wie du dich auf ein Kind ohne Behinderung nicht einstellen kannst. Du kannst dich darauf nicht einstellen.
Nee, ich meine aber, du wächst ja mit der Aufgabe und sehr selten, glaube ich, platzt sie einfach so in dein Leben, sondern, also das Beispiel ist jetzt bei uns auch so, ne? Wir haben mit dieser Geschichte, und ich merke schon von gestern zu heute eine Veränderung. Gestern war es noch so ein Ohnmachtsgefühl, es ist heute definitiv schon weniger dieses Ohnmachtsgefühl. Ja, es ist eher so, okay, es ist eine neue Situation und mit der müssen wir uns arrangieren.
Das ist unser neues Normal.
Wir müssen jetzt gucken, dass wir die 2 Wochen gut über die Runden kriegen. Und versuchen gerade alles dafür, das zu bewältigen. Und das wird dann zu der Normalität erstmal, die dann auch so gelebt wird und sich für mich dann nicht mehr so schlimm anfühlt. Mhm. Natürlich gibt es eine bessere Idealsituation. Aber somit würde ich mir auch erklären, warum Familien, die vielleicht mit schwerbehinderten Kindern ein gutes Leben führen, die sind ja auch nicht so von jetzt auf gleich immer in dieser Situation drin, sondern sind auch da reingewachsen. Ich kann eine ganz kurze Anekdote dazu erzählen. Ich hatte in der Grundschule einen Freund, der hatte eine mehrfach schwerstbehinderte Schwester. Und ich wusste das nicht. Ich wusste zwar, dass er eine behinderte Schwester hatte, aber ich wusste nicht, was es war. Und der hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mal zu ihm kommen will, mit ihm spielen. Und ich so, ja klar, meine Mutter auch, die haben sich unterhalten. Und das war wie so ein Gruselkabinett. Die war für mich als, ich weiß gar nicht, 8-Jähriger, war das wie in so einem Horrorfilm, wo man so einen Raum betritt mit so einer quietschenden Tür und man sieht da drin irgendwie so eine Horrorgestalt, weil die saß in ihrem Rollstuhl, in so einem elektrischen, lag da schwerst spastisch gelähmt mit auch noch so einem Zahngebiss, was über den ganzen Kopf ging, um irgendwie die Zähne zu richten, konnte nicht reden, gab komische Geräusche von sich. Und für mich war das gruselig. Ich habe auch mit meiner Mutter letztens drüber geredet und meinte, also eigentlich fand ich es auch von der Mutter von ihr und von meiner Mutter ein bisschen fahrlässig, mich als Kind da so von jetzt auf gleich einfach
reinplatzen. Von der Apparatur spielen zu lassen.
Klick, 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 klick. Nee, aber mich da in diese Situation so kalt reinzustoßen, weil für mich war das eine völlige Überforderung, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was ich da machen soll, weil das, auch dieses ganze Haus hatte so diese, so eine Aura, alles war so.
Ey, ich erinnere mich gerade an eine andere Situation. Ich habe ja früher eine Weile auf dem Land gelebt, ne, und wir hatten Nachbarn, die hatten so richtig zwei fette Schäferhunde. Niemand durfte aufs Grundstück. Und das Grundstück war ganz umzäunt mit Tannen und es gab so zwei Lücken, wo du durchgucken konntest. Und als Kind haben wir uns immer abends ans Fenster gestellt, um durch diese Lücken aufs Haus zu gucken. Und die gaben so ein Zimmer frei. Und an diesem Zimmer ist immer eine Person vorbeigeschlichen. Hin, zurück, hin, zurück. Und irgendwann haben wir gespürt, da ist irgendwas nicht richtig, weil das ist nicht, sind nicht die beiden Leute. Das ist eine neue Person. Und irgendwann ist rausgekommen, dass sie eine behinderte Tochter haben, die mit denen im Haus gelebt hat, aber die nie rausgegangen ist. Oh, die ist immer da geblieben. Und dann hat sie nur gesehen, wenn es nachts wurde und wenn es dunkel wurde, dann ist sie halt immer hin und her gegangen. Ich war natürlich zu klein. Ey, heute würde ich die Polizei rufen wahrscheinlich.
Ja.
Weil am Ende ist es krass, wenn ein Mensch nie rausgeht.
Durfte sie nicht raus?
Keine Ahnung. Also, ey, die sind mittlerweile wahrscheinlich tot. Ne. Alle.
Alle, ja.
Oder die Tochter gerettet, aber das ist crazy, wenn du es dir überlegst.
Also allein wie du es erzählt hast, gruselt es mich, weiß ich nicht.
Ey, ich habe als kleines Kind Angst gehabt, im Erdgeschoss bei uns zu schlafen, weil ich dachte, irgendwann kommen die rein. Diese. Und dann noch diese zwei Schäferhunde, die waren richtig eklig. Das waren richtig eklige Leute.
Boah, ich habe ein Buch gelesen gerade und ich bereue es. Ich würde es niemandem empfehlen. Ich habe es leider durchgelesen. Evil, hier heißt es jetzt, es wurde umbenannt, früher hieß es The Girl Next Door. Ging um eine wahre Geschichte und ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo ich zwischendurch das weglegen musste und sage, das kann nicht sein. Es hat mich so ich habe fast geheult, weil es so dramatisch war, diese Geschichte und so übel und so eine krassen
beschriebene. Manche Leute reiben sich jetzt die Hände und denken sich, yes, genau mein Buch.
Genau, weißt du warum? Ich hatte gesagt, ich will mal ein Horrorbuch lesen. Ich habe ja im Urlaub zwei Bücher gelesen, das war eins davon und dachte, ich will jetzt mal ein Horrorbuch lesen, weil ich irgendwie Bock drauf habe, so ein bisschen düstere Geschichten zu lesen und habe so gesucht und das ist immer wieder aufgeploppt. Und ich dachte, okay, es muss ja gut sein. Das fing ganz harmlos an, das war eine Geschichte irgendwie und ich dachte, ist das ein Kinderbuch oder was? Weil es irgendwie um Jugendliche oder Kinder ging, die irgendwie am Fluss spielten und es wurde immer düsterer und düsterer und es ging um ein Mädchen, was zu ihrer Tante ziehen musste, weil ihre Eltern gestorben sind und diese Tante war Alkoholikerin und hatte
natürlich
fünf Söhne. Und es, am Anfang musste sie irgendwelche Sachen machen, dann wurde sie geschlagen, dann wurde sie misshandelt, dann wurde sie im Keller eingesperrt und diese ganze Familie, diese ganzen Jungs haben die schwerst misshandelt, verbrannt, geschnitten, vergewaltigt, all das ganze Programm extrem plastisch beschrieben und ich dachte zwischendurch,
das kann Alter, warum liest du dir sowas durch?
Und ich, ja, ich, wie gesagt.
Wo
ich
sind wir hier eigentlich gelandet heute?
Lohnt sich Kinder, wirklich. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein, wie kann sich jemand sowas Perverses ausdenken? Wieso macht ein Mensch das? Deswegen habe ich es dann weitergelesen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass jemand sowas als Fiktion schreibt. Und habe dann gegoogelt, diesen Autor gegoogelt und diese Geschichte gegoogelt, weil ich das mir nicht erklären konnte, warum sowas überhaupt
auf dem Markt ist. Er war einer der Kinder.
Nein, diese Geschichte war wahr. Und das Schlimme ist, diese Geschichte war schlimmer, als sie in dem Buch beschrieben wurde. Ich habe danach die wahre Geschichte gelesen.
Nein.
Sie ist der schlimmste Mordfall in Amerika, der jemals dokumentiert wurde, weil auch nicht nur die Kinder der eigenen Familie mitgemacht haben, sondern die ganze Nachbarschaft, die ganzen Kinder der Nachbarschaft mitgemacht. Das war wie so ein Ereignis, wo man einfach in den Keller gehen konnte und zugucken konnte. Unbeschreiblich. Ich habe sowas. Aber ich muss sagen, wir hatten von Emotionen und was, wie man, du hast das Wort gesagt, spannend, wie sich das anfühlt. Und ich habe dieses Buch gelesen und war fasziniert auf der einen Seite davon, wie Buchstaben auf Papier sowas mit mir machen können. Also wie so eine Geschichte, die für mich erstmal nicht real war und dann ich erfahren habe, okay, das ist angelehnt an die reale Geschichte. Aber trotzdem war ich fasziniert davon, dass Wörter auf Papier solche Emotionen in mir auslösen können.
Ich meine, das ist doch immer so bei einer Geschichte. Ob es Buchstaben auf Papier sind, ob es ein visueller Impuls, der als neuronal das Feuern, Nicht-Feuern bei dir ankommt, oder ob es ein gesprochenes Wort ist, wo du dir alles zu vorstellen musst. Wenn es gut ist, dann löst es bei dir eine Emotion aus und macht was mit dir und das ist einfach krass. Was ich noch als Letztes vielleicht sagen wollte, ist diese Sache, wenn sich was bei dir ändert im Leben und sich das als das neue Normal einstellt, das passiert im Negativen wie im Positiven. Mhm. Das vergessen wir manchmal. Ja. Und wenn wir ein Leben anstreben, das so viel besser ist als das, was wir jetzt führen, mit so viel mehr Luxus und mit dem Haus und mit allem, was wir uns je erträumen, es wird irgendwann, wenn wir es haben, das neue Normal sein. Mhm. Das ist das Krasse. Ich glaube, die Wertschätzung kommt von einem anderen Ort. Und ich möchte das Schicksal nicht herausfordern. Und ich möchte nicht, dass irgendjemandem irgendwas passiert. Trotzdem ist ein Teil in mir, der glaubt, dass, um das Gehirn zu resetten, manchmal Schicksalsschläge das quasi befeuern. Mhm. Dass das neue Normal wie das neue dankbar ist. Mhm. Ich wünsche es dir nicht. Also, ich sehe, wie du leidest. Und trotzdem gibt es einen Aspekt im Gehirn, der leider so funktioniert.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Leute, noch nicht abschalten. Denn das Beste kommt zum Schluss und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura
und Sarah
und unseren True-Crime-Podcast Eyes in the Dark.
Mit dem wir jetzt ziemlich hoch gepokert haben.
Ja.
In unserem Podcast sprechen wir jeden Sonntag ziemlich detailliert über einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Dabei konzentrieren wir uns auf eher unbekanntere, deswegen aber nicht weniger spannende Fälle. Beispielsweise behandeln wir in Folge 161 ein tödliches Airbnb auf Hawaii. Ihr ahnt es schon, euch erwarten schlaflose Nächte.
Am Ende jeder Folge bescheren wir euch außerdem nochmal einen ordentlichen Gänsehaut-to-go-Moment, in dem wir eine paranormale Story aus unserer Community vorlesen. Euch ist auch schon mal etwas Unerklärliches oder Mysteriöses passiert? Dann immer her damit.
Und wer von solchen Dingen nicht genug bekommen kann, für den haben wir noch etwas ganz Besonderes im Petto, denn einmal im Monat heißt es bei uns Spooky Sunday. In diesem Paranormal Special widmen wir uns übernatürlichen Vorkommnissen und erzählen euch unter anderem die wahre Geschichte hinter dem Horrorfilm Annabelle. Ein anderes Mal geht es um den kleinen David, der dem New Yorker Adam Ellis im Traum begegnet und ihn anschließend auch im wahren Leben heimsucht.
Wir freuen uns schon, wenn ihr bei Eyes in the Dark reinhört und ab jetzt jeden Sonntag mit dabei seid, damit wir uns gemeinsam durch wahre Kriminalfälle denken oder uns bei den Spooky Sundays ordentlich gruseln können.
Ach, und übrigens, hören könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt.
Bis dahin, schöne Träume.
Mehr oder weniger. Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.